damit eben diese ganzen ForscherInnen einen möglichst hohen CO2-Gehalt in der Luft messen könnten, um uns alle in Panik zu versetzen, messen sie das halt am liebsten in der Nähe von Vulkanen, oder? Weil da ja sehr viel CO2 in die Luft geht. Ne?
Ja. Und die sind sehr gescheit, die Forscher, die sind sehr intelligent.
Am Mauna Loa habe ich das gehört, ja. Dass der Mauna Loa gibt es eine Station und da wird das CO2-Gehalt gemessen. Und dann ist es natürlich klar, dass der CO2-Gehalt recht hoch ist.
Das macht doch, ist doch klar.
Du hörst Pure Leben, dein Podcast für eine lebenswerte Zukunft. Heute mit Andreas Jäger, Klimareihe Teil 3.
Willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Pure Leben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zu Hause, irgendwo draußen, in der Wiese, die hoffentlich nicht braun gebrannt ist. Wie eure Haut, sondern schön grün. Wer weiß, wo wir gerade stehen, weil wir wissen es tatsächlich nicht. Wir machen nämlich heute eine Doppelfolge mit dem Andreas Jäger wieder mal, dem Klimajäger.
Ich bin immer noch da, hallo, ist wunderschön bei euch. Ich wollte nicht gehen.
Ja, ich finde das toll.
Ja, richtig gefüttert mit Törtchen.
Ja, genau. Von der Renate, da kann ich nicht Nein sagen.
Stehen immer noch am Tisch.
Ja. Also es sind nicht mehr die gleichen, die schauen nur gleich aus.
Genau, das nochmal stehen lassen.
Das ist doch,
Entschuldigung, ich lasse die Hände hinten, genau.
Gäste zuerst.
Ansichtsexemplar. Genau, deswegen wissen wir jetzt gar nicht, wie es da draußen eigentlich aussieht, weil jetzt aktuell haben wir gerade, also im Vergangenheit für euch, hatten wir jetzt gerade die krassen Unwetter hinter uns, wo es so lang so nass und dunkel und wäh war. Und jetzt, heute geht die Hitzewelle los.
Ja, über 30 Grad.
Richtig brutal. Also ich meine, ich lieb's ja, ich weiß, ich bin super eingestellt auf den Klimawandel, aber da bin ich wahrscheinlich nicht unter den 100% der Menschen.
Nein. Genau. Ich weiß nicht. Also viele mögen das schon, aber die ersten heißen Tage sind physiologisch, weil man nicht darauf eingestellt ist.
Ja, schon hart,
Schon hart. Vielleicht hat man auch nicht, wie hast du gesagt, Martin, nicht die kurze Hose gerade an. Also ja, weil gestern ja noch so kalt war. Also es ist,
Wo wir gerade Martin schon angesprochen haben, der hat schon wieder so eine dicke Backe. Andreas hat ihm wieder eine gebatscht.
Ja, er hat es verdient. Ich habe auf die gleiche Stelle gehauen, damit es auch wehtut.
Ja, ist gut so.
Klar, der wird mal aufhören mit dem Klimaleugnen.
Ja, mal. Einfach mal Fakten, nicht Meinung.
Ja, ja.
Es ist nicht dasselbe, liebe Leute.
Es gibt in Physik keine Meinungen, es gibt nur Fakten. Merkt ihr das
okay,
endlich?
Okay, merkst du.
Ja.
Zuck schon wieder zusammen.
Nein, das müssen wir schon nochmal aufklären.
Ja, wir müssen es schon
nochmal. Er hatte eine Zahnoperation.
Genau. Richtig. Worum geht's heute?
Keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Um?
Weiß nicht. Wir wissen es natürlich.
Klar, wir wissen es. Letztes Mal ging es schon kurz ums Thema CO2 in der Klimageschichte.
Mhm.
Und heute möchten wir uns das Thema CO2 vertieft anschauen.
Ja.
Ist das CO2 wirklich so gefährlich, wie man sagt? Oder ist es lebensnotwendig? Brauchen wir ja fürs Pflanzenwachstum.
Oder ist es beides?
Oder ist es beides?
Mhm.
Also wie kann man das einstufen? Und ja, wie funktioniert CO2? Und
Da fallen mir viele Sachen
ein. Da gibt es vieles.
Ja.
Und was uns eben auch wichtig ist, wir suchen uns ja immer gern ein paar Mythen raus, die so auf Social Media vor allem rumgeistern.
Ja.
Weil das ja sehr oft total gut, also total richtig klingt oder es hat ja auch oft so einen wahren Kern.
Mhm.
Und wir wollen eben hier mit dieser Reihe sehr stark aufklären, euch Argumente an die Hand geben, die ihr dann zu Hause in der Familie, im Büro, beim Mittagessen oder am Stammtisch oder auf Social Media verwenden könnt, um dann da ein bisschen Aufklärung zu schaffen. Alright, sollen wir mal mit dem ersten starten? Einen raushauen. Martin, du magst, ne? Du scharfst schon so mit den Füßen.
Genau, ja. Ganz, ganz oft kommt ja das Argument, warum ist es denn so schlimm, das CO2? CO2 ist auch lebensnotwendig. Das Pflanzenwachstum wird mit dem CO2 angeregt. Mehr Pflanzen, mehr Bäume. Bäume nehmen wieder das CO2 auf, wirken wieder gegen den Klimawandel. Also eigentlich ist doch CO2 wichtig.
Ja.
Gegen den Klimawandel.
Also grundsätzlich
für die Bäume.
Natürlich, absolut. CO2 ist im Grunde das Lebenselixier.
Mhm.
für die Pflanzen und damit am Ende auch für uns. Mhm. Weil nur wenn wir Pflanzen haben, dann können die Tiere die Pflanzen essen, dass wir die Tiere essen, oder wir essen Pflanzen, was cooler ist, das magst du gar nicht, nämlich gleich direkt. Ja? Aber am Ende, der Anfang von aller, der ganzen Geschichte ist natürlich das CO2.
Ja.
Mhm. Das CO2, das hat irgendwann einmal die Natur gemacht, das können wir, das so viel da, das nehmen wir, das machen wir uns zunutze. Das ist der Anfang, insofern ist es einfach lebenswichtig und ganz, ganz klar. Aber es gibt halt auch das Guten zu viel und es hat eben diesen Nebeneffekt, dass das CO2 wirklich die Temperatur der Erde steuert. Mhm. Das ist der Nebeneffekt und da hat es schon viele Überraschungen gegeben.
Ja.
Ja, es gab auch ein großes Artensterben vor über 300 Millionen Jahren, als die Bäume sozusagen, die Wälder sich ausgebreitet haben. Dann haben die auch plötzlich, da gab es die Klimakatastrophe in die andere Richtung, das ist nämlich kühler geworden.
Aha, dass die Bäume haben so viel CO2 aufgenommen.
Ja,
super, spannend.
Die haben auf einmal sind große Wälder gewachsen und natürlich im Vergleich zum Grashalm hat ein großer Baum riesig viel Biomasse. Mhm. Die baut er auf über das CO2, den Kohlenstoff da drin. Den haben sie aus der Luft geholt, nicht aus dem Boden. Ja? Aus der Luft hat sie den geholt. So, jetzt wächst die Biomasse aus, das heißt, in der Luft wird es weniger, dann ist es kühler geworden. Stimmt. Und dann sind die Bäume wieder abgestorben und das Ganze ist dann irgendwie ins Meer gekommen und da sind die zum Beispiel die Kohleflöße, das ist die Brennkohle. Ach, das ist die Kohle, die in Deutschland, in den Abbaugebieten oder in China.
Ach, krass.
Von damals.
Ja, da schau her.
Also, das ist so der Kreislauf, der aber irgendwo vom Menschen halt beschleunigt wird.
Ja, das sind so die Kreisläufe, die es eben immer gegeben hat und das sind wir jetzt. Und da sieht man, was für unglaubliche Effekte es hat, wenn man eben diesen Zustand der CO2 in der Luft verändert. Und wenn das sehr schnell geht, das haben wir das letzte Mal schon gesagt, dann wird es halt gefährlich. Also CO2 ist ganz, ganz wichtig, aber es ist eben auch, man muss aufpassen, dass man die Grenzen nicht überschreiten und das macht man. Das ist ein bisschen das Problem.
Also wie mit dem Alkohol im Blut eigentlich.
Ja.
Ein bisschen ist gut, oder was?
Ein bisschen ist sehr gut.
Ich weiß nicht, ob das nicht schon widerlegt ist wieder.
Haben wir heute noch gar nichts getrunken.
Nein, nicht wirklich. Aber gibt es sicher was anderes im Körper, was man damit vergleichen könnte mit dem CO2? Also wenn zu viel da ist, dass es dann echt schlecht ist und wenn zu...
Ich glaube von allem. Es ist allein schon Wasser, oder? Ich meine, Wasser, du kannst mit zu viel Wasser kannst du dich auch vergiften.
Du kannst, es gibt ja CO2-Vergiftung, Stichwort.
Ja, spannend.
Was war das Stichwort?
Weinkeller.
Genau, im Weinkeller, und das kommt dann auch zu einem der tollen Mythen, das ist total cool. Also es ist ja, wir sind jetzt keine Weinbauanbauregion, aber in Niederösterreich, da sind schon ganze Familien in Weinkellern gestorben. Weil bei der Gärung vom Wein, weil das ein junger Wein ist, ein Zucker, wird er umgesetzt bei der Gärung, da entsteht CO2. Das CO2 ist schwerer als Luft und es sammelt sich da am Weinkeller am Boden ein CO2-See. Und wenn du CO2 hast, wir haben jetzt Hintergrundbelastung vielleicht von 425 ppm in dem Raum haben wir vielleicht, weil wir alle brav atmen, vielleicht 700, 800. So ab 10.000 wirst du bewusstlos. Da sind schon Leute sozusagen ohnmächtig geworden. Dann wollte er den Vater rausziehen, dann ist er selber ohnmächtig geworden. Also das sind wirklich tödliche Unfälle
passiert. Ja, es ist ja auch, also genau damit... machen wir ja auch Schweine bewusstlos, bevor wir sie...
Ja, ganz genau.
Das ist eine CO2-Gondel.
Es gibt auch dieses Canary in a Coal Mine, also die Kanarienvögel. Mhm. Also du hast ja manchmal, das nennt man, das, ich glaube man nennt es Grubenluft oder so, wie heißt das nochmal? Da gibt's also in diesen Bergwerken,
genau, in den Bergwerken
hast du ja auch manchmal Ansammlungen von CO2, das halt von unten irgendwo aufgast ist. Und das war auch immer sehr gefährlich. Deswegen hat man quasi den Kanarienvogel mit, weil der das noch empfindlicher war.
Deswegen
hat man Kanarienvögel in Gruben mitgenommen, in Kohlegruben in England, weil wenn der von der Leiter gefallen ist, hast du gewusst, jetzt müssen wir schnell raus.
Und vielleicht kann er das auch riechen, weil das Blöde bei Schweinen ist halt auch, dass sie das auch riechen können, anscheinend das CO2.
Was ich ziemlich brutal finde. Ja.
Und das ist sozusagen
Panik
schon. Betäubung. Du meinst, die haben vorher vielleicht sogar laut gegeben, oder wie?
Die Kanarienvögel. Kann ich mir vorstellen.
Ja, oder sind die einfach umgefallen? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es auch nicht. Aber
weiß es jemand?
Heutzutage nimmt man natürlich CO2-Warner mit. Das kenne ich von diversen YouTube-Kanälen, die so Lost Places sich ansehen und dann in irgendwelche verlassenen Bunker reingehen.
Okay,
und die haben immer so einen CO2-Warner mit dabei. Weil das kann natürlich auch sein, dass sich da in einem Bunker oder in einer Höhle oder wo auch immer das ansammelt. CO2 abgesetzt hat.
Grubengas.
Die würden das nicht merken, ja.
Aber dann greifen wir doch gerade diesen Mythos auch raus, der mit dem zu Boden sinkenden CO2 zu tun hat. Da haben wir nämlich einen.
Ja, sag.
Darf ich den?
Ja.
CO2 ist ein schweres Gas und sinkt zu Boden.
Ja.
Also ist die Frage, hat das CO2 wirklich einen Einfluss auf die Atmosphäre? Weil das wäre ja oben. Ja. Gegenteil genau. Von unten. Also wie kann das sein?
Das CO2 ist doch viel zu schwer.
Ich genau auf das wäre ich gekommen, weil dann jeder sagt, aha, da bildet sich ein CO2, das ist schwerer als Luft. Wie soll das bitte auf die hohe Kugel raufkommen?
Kann ja gar nicht sein.
Kann ja gar nicht sein. Mhm. Und der Punkt ist, dass das natürlich eine gute Geschichte ist, aber was wir vergessen der Rechnung, im Weinkeller ist ja total windstill.
Oh shit. Oh.
Sobald du da ein bisschen Wind machst mit einem Ventilator, verblasst sie das. Mhm. Und du hast da draußen immer Konvektion. Das heißt, es verdünnt sich, das verwirbelt sich in der ganzen Troposphäre. In diesen ersten 10 Kilometer hast du die gleiche Belastung. Also das ist, du hast wirklich als Hintergrundbelastung am Mauna Loa auf Hawaii genau die gleiche Konzentration auf über 3000 Meter wie am Sonnenblick.
Darf ich dazu einen Witz machen, damit man sich es besser merken kann?
Ja.
Das ist wie ein Pups, oder? Den riecht man in einem Raum am Anfang schon noch und dann irgendwann nicht mehr. Und das ist ja nicht, weil wir den dann weggeatmet haben und er ist weg, sondern weil es sich verteilt.
Es hat sich verdünnt, ja. Genau, es hat sich verteilt. Und diese Verteilung findet eben über Konvektion statt. Das heißt, warme Luft steigt auf, kalte Luft sinkt ab. Also du hast ständig, die Wolken sind ein sichtbares Zeichen von diesen Vertikalbewegungen. Ja? Und das hast du dauernd und das sorgt beständig dafür, dass sich das CO2 sozusagen vermischt.
Dass sich alles vermischt, das ist ja dann sozusagen eben unsere Atemluft und die ganzen Anteile. Wo
also Winde, Konvektion.
Ja.
Konvektion hat man ja auch bei alten Heizungen, ne? Wo dann die Heizung Luft aufsteigt und dann oben
auch
runter.
Auch bei neuen, je nachdem.
Ja, Wärmetausch und so.
Genau. Ja. Hast du Konvektion, genau. Also als Architektin ist ja das ein Begriff.
Und das schon mal gehört.
Und du hast, das ist das Gleiche da. Wir haben hier sicher, ich weiß es nicht, aber wir haben hier sicher 600-700 ppm. In dem Moment, wo wir das Fenster aufmachen, ist es, wie du sagst, der Pups. Ja. Ist es weg, ne? Ist verdünnt. Und deswegen, es ist zum Beispiel in Schlafzimmern ein großes Problem. Das sind meistens keine sehr großen Räume. Mhm. Und wenn man im Winter dann die Fenster zuhört und da schläft man vielleicht zu zweit da drin, dann kommst du auf Werte 2000 und mehr.
Ganz blöd,
Und ich glaube, das weißt du aber vielleicht besser ab, ungefähr 2000 oder 3000 ppm gilt sozusagen als nicht mehr gesund.
Ja, genau.
Es gibt da irgendwo so eine Grenze.
Du merkst es durch Kopfweh. Also wenn ihr oft nach dem Aufwachen Kopfweh habt, vielleicht mal nachts die Schlafzimmertür offen lassen.
Mhm.
Oder wenn ihr schon das Fenster aufmachen wollt.
CO2-Warner installieren.
Ja, oder dann piepst es auf einmal nachts.
Das haben jetzt neuerdings die Schulen alle, oder?
Es ist wirklich wichtig.
Seit Corona.
Genau, weil eben erstens deswegen, weil dann daran merke ich ja, oh, ich müsste jetzt lüften und kann dadurch eben Viren, Bakterien und sowas besser bekämpfen. Aber andererseits, eben, es wird schädlicher, zu viel CO2 zu haben, weil dann habe ich zu wenig Sauerstoff in der Luft. Mhm. Und dann wird es atmen halt langsam schwer und dann werde ich langsam auch schwerer im Denken. Und deswegen wäre es eigentlich überall, auch an jedem Arbeitsplatz und in jedem kleinen Raum sinnvoll zu wissen, hoppala, jetzt haben wir zu viel CO2, jetzt müssen wir lüften.
Sehr
nice.
Ja.
Genau.
Genau.
Dann wollen wir trotzdem schnell nochmal zum Anfang zurückspringen.
Ja, also
jetzt haben wir was vorgegriffen.
Noch ein Thema, also
jetzt kommt mein Birdie wieder.
Jetzt kommt die Taube. Der Heilige Geist kommt jetzt.
Eine fesche Taube. Schau, jetzt weiß er, wo er hin wollte. Man ist das nicht gewohnt, gell?
Das war das Stichwort.
Im ersten Moment erschrecken.
Das ist nicht schlecht, wenn das nicht gewohnt ist.
Vor allem bei ihm muss man ja immer eine besondere Art
des Fangens machen. Weil das Bein wegstellt, oder?
Genau, also er hat hier, wer es noch nicht weiß, ein unten verkrüppeltes und hier hinten steht ein Beinchen weg.
Mhm.
Genau.
Das ist eine.
Aber keine Sorge, es tut ihm nicht weh oder sowas. Und da er bei mir wohnt, ist auch alles gut. Er ist nicht in Gefahr oder sowas. Okay? Ja.
Nächste Behauptung. Es kommt immer erst der Temperaturanstieg und dann das CO2. Weil es gibt Temperaturkurven, historische, zum Beispiel über 400.000 Jahre. Und da sieht man, es kommt erst der Temperaturanstieg und dann kommt erst das CO2 dazu.
Das ist richtig, ja.
Also dann geht erst das CO2 hoch.
Also ist das ja gar nicht
so. Also eigentlich müsste doch umgekehrt sein.
Ja. Mhm.
Das war zum Beispiel jetzt vor vielleicht 50 Jahren, war das ein großes Rätsel.
Mhm.
Oder eigentlich sogar weniger. Also großes Rätsel, war das so eine, was ist da eigentlich passiert? Und es ist auch ganz tatsächlich so, also historisch gesehen, wenn es wärmer geworden ist, dann hat es so angefangen, die Sonne ist ein bisschen stärker geworden und dadurch ist es ein bisschen wärmer geworden und jetzt kommt's. Und dieses bisschen wärmer werden durch die Sonne, das hätte noch keine Warmzeit gebracht, das hätte nicht gereicht. Aber das bisschen wärmer hat den Ozean ein bisschen wärmer gemacht.
Oh.
Und der bisschen wärmere Ozean kann weniger CO2 halten. Das ist wie, wenn man die Cola aufmacht und man tut die Hände hin, dann, also kalte Flüssigkeiten können viel mehr CO2 als Kohlensäure speichern als warme. Mhm. Und wenn der Ozean ein bisschen wärmer wird, dann dampft er sozusagen als Nebeneffekt, löst sich CO2. Und dieses CO2 hat den ursprünglichen Effekt verstärkt. Das nennt man positive Rückkopplung.
Genau, die Rückkopplung.
Dass das Signal in eine Richtung nicht gebremst wird, das wäre eine negative Rückkopplung, sondern es verstärkt wird. Also das heißt, die Sonne hat den Anfang gemacht, historisch.
Ja.
In beide Richtungen im Übrigen. Die hat den Anfang gemacht. Die ist ein bisschen kälter geworden, dann ist der Ozean kälter geworden, dann hat er wieder mehr CO2 aus der Luft entnommen. Mhm. Ja? Also es gibt mehrere solche Mechanismen, aber das ist ein ganz wichtiger, diese Rückkopplung. Und sowas historisch.
Ja.
Und dieses Mal machen wir es halt umgekehrt. Dieses Mal machen wir es umgekehrt, dass wir sozusagen, wir nehmen das CO2 in die Hand, blasen das raus und jetzt entstehen viele Effekte, die das noch verstärken. Indem zum Beispiel, es hat ja der Ozean sehr viel CO2 aufgenommen bis jetzt, mindestens die Hälfte von dem, was wir reingeblasen, ist im Ozean gelöst.
Ach krass.
Und da gibt es irgendwann einen Kipppunkt, wo der Ozean so warm wird, dass er das auch abgibt.
Das klingt sehr gefährlich. Also jetzt nimmt der Ozean noch sehr viel CO2 auf und dann irgendwann kippt das System. Und
das ist die Frage, wann. Da war jetzt gar nicht, was jetzt, irgendwann.
Aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht der komplette Ozean, wo das System kippt, sondern dann vielleicht irgendwo Gebiete, wo es heißer ist.
Ja, aber die Ozean sind weltweit so warm, wie wir jetzt, also seit 1980, noch nie hatten. Seit 1979 haben wir das weltweites über Satellitenmonitoring von den Ozeanen, und die Ozeane sind seit einem Jahr am Überflug. Die sind so warm wie noch nie.
Shit.
Ja, das macht uns echt Sorgen. Also so muss man sich das vorstellen. Die Sonne alleine kann nur ein bisschen was machen, aber das hat immer gereicht, so zu dieser Tipping Point. Aha, und dann ist das losgegangen, dann ist das losgegangen, das, und am Ende hast viel mehr am Ende hat dann so die Erwärmung des CO2 gemacht.
Krass. Und woher wollen wir das überhaupt so genau wissen? Wie vor langer Zeit der CO2-Gehalt in der Atmosphäre war und wie hoch die Temperaturen waren. Also wir kennen ja niemanden mehr von damals.
Genau,
da und ganz, ganz früh gab es ja auch keine Menschen, die irgendwas haben aufschreiben können oder so. Wieso wissen wir das?
Das wissen wir, weil wir Archive haben sozusagen. Bei der Temperatur zum Beispiel ist es tatsächlich so, keine Ahnung, in Österreich 267 Jahre zurück haben wir wirklich gemessen und da wissen wir wirklich mit dem Thermometer auf ein Zehntel genau, wie warm es da war. Ja?
Cool.
Aber davor geht es nur über, wir nennen das Proxy-Daten, indirekte Daten, wie zum Beispiel Baumanalysen, die Baumringe, wo du siehst, der Baum ist gut gewachsen, offensichtlich war das Klima gut, ja, offensichtlich war es auf jeden Fall warm und Wasser hat auch genug gehabt. Aber ja, und da kann ich das sozusagen mich indirekt zurückhandeln.
Ja, genau.
Also dort habe ich nur indirekte Möglichkeiten, aber beim CO2 haben wir ein unglaubliches Archiv. Ein Archiv, das prähistorische Luft Millionen Jahre zurück, also eine Million wahrscheinlich, gespeichert hat.
Krass.
Das ist die Antarktis, das antarktische Eisschild. Antarktisches Eis, da schneit es immer, das schmilzt ja überhaupt nicht. Da schneit es drauf und da ist Kohlenstoff drin auch gelöst. In diesen kleinen, das sind ja keine Schneeflocken in der Antarktis, viel zu klein, das sind nur Eisnadeln, die da vom Himmel rieseln, und die sammeln sich, da kommen die oben drauf und die drücken das runter und irgendwann geht es unten weg, aber das Eis ganz unten, das ist, ja, es gibt auf jeden Fall Bohrkerne, die gehen bis 800.000 Jahre zurück.
Wow. Krass, wow.
Und wenn man die jetzt analysiert, dort sind Luftbläschen, die sind 800.000 Jahre alt.
Krass.
Und wenn ich die jetzt analysiere, was sehr schwer war, also wie kann ich das messen? Weißt du, das ist ja...
Ja, ist weg.
Das stimmt nicht mehr, weil ich habe da CO2 reingeblasen. Ja.
Oh
nicht
Gott.
Nur das. Verstehst du?
Oder reingepupst sogar.
Also das war in den 90er Jahren, wie die zum ersten Mal diesen 400.000 Jahre Eiskern, den Vostok-Eiskern, analysieren konnten und wirklich das geschafft haben, das zu messen. Das war, boah, ich kriege Gänsehaut. Das war totales, dass wir das jetzt schaffen.
Ja.
Wahnsinn.
Und dieses Archiv haben wir. Deswegen wissen wir sehr genau, wie die Hintergrundbelastung auf der Erde, weil wir wissen, dass genau gleichmäßig verteilt ist. Dort, wo das gebohrt wird, gab es in diesen 800.000 Jahren keine Tiere, weil die das verunreinigen könnten.
Stimmt.
Sondern die Tiere sind alle natürlich am Schelf, also am Rand, weil dort sind die Fische.
Klar.
Die Pinguine leben von den Fischen, nicht vom Eis.
Mhm.
Mhm. Das sind Dinge, also dort drinnen, wo man das gebohrt hat, da waren keine Tiere. In der Zeit war die Antarktis eben ohne Dinosaurier, sondern einfach nur ein Eisklotz. Oder halt, du weißt, was ich meine, ein Eisschild. Und deswegen wissen wir, dass das wirklich ein sauberes, die Hintergrundbelastung sozusagen von CO2 ist und dass man das vergleichen kann.
Mega cool.
Ja, da kommt man in dem Fall wirklich weit zurück und das sind recht genaue Daten. Ja. mit den Eisbergkernen. Ja.
Oh, der, das, die Glaziologie, also das sozusagen die Gletscherforschung Antarktis, das ist so spannend, weil du hast da alles drin. Du hast auch gewisse Pollen drin, die es irgendwie in der Antarktis verwenden. Also du kannst genau sagen, irgendwo auf der Welt, wir wissen jetzt nicht wo, aber gab es diesen Baum?
Krass. Weil da gibt es ja, Pollen eben, von genau. Der Gletscherforschung habe ich auch schon gehört, wenn da wird ja unter Mikroskop da, schauen sie sich das alles ganz genau an und finden da wirklich dann die kleinsten Pollen, die kleinsten Teilchen raus und sagen dann, ja wenn da Wahrscheinlichkeit dafür da ist, oder wenn man es öfters sieht, dass dann da bestimmte Pflanzenart mal geblüht hat und spannend.
Mega cool.
Ja.
Mhm. Aber jetzt nächster Mythos.
Ja, nächster Mythos.
Der da perfekt dazu passt. Damit eben diese ganzen ForscherInnen einen möglichst hohen CO2-Gehalt in der Luft messen könnten, um uns alle in Panik zu versetzen, messen sie das halt am liebsten in der Nähe von Vulkanen, oder? Weil da ja sehr viel CO2 in die Luft geht. Ne?
Ja, und die sind sehr gescheit, die Forscher, die sind sehr intelligent. Ja, das ist,
am Mauna Loa habe ich das gehört, dass da Mauna Loa gibt es eine Station und da wird das CO2-Gehalt gemessen. Und dann ist es natürlich klar, dass der CO2 halt zu Gehalt recht hoch ist.
Das macht doch, ist doch klar. Das ist
eine totale Messverfälschung.
Ja, logisch.
Das ist wirklich, das ist sehr lustig, wie man sich sowas zusammenbasteln kann, weil es ist der Mauna Loa. Da befindet sich die älteste durchgehende CO2-Messung seit 1958 und es war der auf 3000, fast 400 Meter mitten im Pazifik und es ist ein, und das ist jetzt wichtig, ein seit langer Zeit erloschener Vulkan.
Aha.
Okay.
Darum geht's. Und der Professor Keeling, das heißt eben diese berühmte Keeling Curve, vielleicht hat es schon mal gehört.
Genau.
Der Professor Keeling, der es 1958 eingerichtet hat, der hat einen Platz gesucht, wo er sozusagen eine Reinluftstation hat, wo er eben die Hintergrundbelastung, wenn er hier CO2 misst, ja, da ist einmal mehr, wenn wir da sind und weniger, wenn wir nicht da sind.
Die Städte,
die Messung kann schmeißen. Mhm. Jede Stadt kannst du die Messung, da überall, wo ein Schornstein steht, kannst du es vergessen. Du suchst eine Station, wo kein Dreck in der Luft gibt, wo Tiere sind, die Dinge. Also du gehst da raus auf 3400 Meter, ein erloschener Vulkan mitten am Pazifik. Verstehst? Das ist da, wo die sauberste Luft ist überhaupt. Deswegen ist der darauf. So, jetzt kommt's. Jetzt misst er da seit 1958 die Kurve. Und dann haben wir irgendwann einmal vor 20 Jahren am Sonnenblick auf 3100 Meter als ein von vielen Beispielen angefangen, als messen wir CO2. Ja. Und der Mauna Loa hat derzeit 425 ppm.
Also voll der Riesenunterschied.
Ja, 425 ppm. Was glaubst du, was am Sonnenblick wir gemessen haben?
Bestimmt weniger, weil es kein Vulkan ist. Oder?
Ja, wir haben wirklich 425 auch gemessen. Genau, es kann jeder online, was auch zeigt, das wussten wir ja vorher schon, dass sich das wirklich extrem gleichmäßig verteidigt.
Also wieder Pups in der Luft.
Ja, es wir wissen es seit den Atombombenversuchen. Krass. Seit den Atombombenversuchen wissen wir, dass gewisse
die Partikel.
Gewisse Partikel, die halt da so gewisse Isotopen, dass die sich, die leicht zu messen sind, dass die sich irrsinnig schnell von die, wenn sie irgendeinen Atoll in die Luft gelassen haben, dass sich das sehr schnell wirklich global verteilt hat.
Ja. Den ganzen Erdball komplett, irgendwann ist es komplett, komplett vermischt. Also
das ist faszinierend, dass du eigentlich am Sonnenblick die gleiche Konzentration bist. Seine ganz, die Station. Die Station ist zum Beispiel so gestaltet, du musst dir vorstellen, am Dach ist das CO2-Messgerät. Jetzt hast du unten eine Station. Wenn du einfach Station hast, dann hast du natürlich ständig Atemluft, vielleicht aus der Küche was, das darauf kommt und das würde die Messung komplett verfälschen. Mhm. Damit das nicht passiert, ist die Station unter Unterdruck.
Ach krass. Aha.
Die Luft wird über Leitung irgendwo weit weg abgeführt, wo nichts passieren kann.
Wahnsinn.
Ja,
okay.
Es ist wirklich bingelig,
wird
es gemacht. Wird es bingelig gemacht, damit es oben wirklich nicht verfälscht ist. Und du siehst, du hast den gleichen Jahresgang. Also es macht so eine Zackenkurve, eine Sägezahnkurve und die gleichen Werte wie am Mauna Loa. Es ist im Grunde eigentlich faszinierend.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Und da gibt es noch andere Stationen, Jungfrau Joch und so.
Ja. Ja. Wenn ich jetzt ein Klimawandelleugner wäre, würde ich das CO2 am besten im Urwald messen, wo die Bäume das alles wegatmen. ist da das CO2 geringer im, ich sag jetzt mal, in Baumnähe, Urwald, im Wald?
Es gibt einen wunderbaren Film von der NASA, den findet man auf YouTube, wo man ein Jahr, ich weiß nicht, dieses 2006 oder so, wo man ein Jahr lang sozusagen das CO2 in der Luft, die haben der CO2-Messung gemacht global und die haben das quasi in Rot eingefärbt. Also wenn viel CO2 rot und dann weniger wird es orange und dann weniger. Und da siehst du wunderbar diesen Jahresgang. Du siehst, dass sich bei uns im Winter wahnsinnig viel CO2 ansammelt, weil die Industrie und alle Dinge. Und dann im Frühjahr wird die Vegetation effektiv. und vor allem die Bäume, aber die ganze Vegetation, jeder Grashalm wird effektiv und dann wird es richtig geklärt, die Luft. Mhm. Und am ärgsten ist im Amazonas. Das ist wirklich, da kommt manchmal so ein Schwall CO2-Luft rein und dann frisst es der Wald wieder auf. Und dann kommt wieder ein, das ist, ist wirklich, also wenn man den Film sieht, der ist so schön.
Spannend.
Ja, der ist total schön. Das ist genau, das beantwortet genau deine Frage.
Ja, eben.
Also es ist eben keine Hintergrundstation. Er hat natürlich eben, deswegen geht er auf 3000.
Ja, genau.
Er will ja keine Vegetation, er will nichts haben. Er will niemand, der produziert oder...
Genau, es muss das, das neutrale Gemisch sein, das ich da messe und nicht irgendwo in der Stadt, wo dann zu viel CO2 ist oder im Urwald, wo dann zu wenig CO2 wäre in der Atmosphäre, sondern irgendwo, wo die Mischung sozusagen normal ist.
Ja, quasi die, wir nennen das Hintergrundbelastung.
Die Hintergrundbelastung. Die,
was sozusagen im Hintergrund eigentlich immer da ist.
Ja, 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 egal, was ich reintue. Aber zu den Vulkanen nochmal.
Ja.
Weil...
Ja.
Vulkane machen ja trotzdem CO2.
Gibt ja trotzdem Vulkane.
Sehr viel, ja.
Genau,
ja.
Und du hast ja, glaube ich, vorher, oder war das in der vorherigen Folge? I don't know anymore.
Ja, das war so.
Hast du gesagt...
Ich kann mich erinnern.
War die vorherige Folge. Ja. Hast du gesagt, dass schon auch Vulkane sehr viel dazu beigetragen haben in der Geschichte, stimmt, vorherige Folge war es, dass viel CO2 in die Luft gekommen ist und dadurch sich Klimaveränderungen entwickelt haben. Mhm. Das heißt, es sind halt doch Mythos. Es müssen doch eben die Vulkane sein, die CO2-Konzentration so arg steigern und nicht wir Menschen. Weil wir haben ja aktive Vulkane auf der Welt.
Ja. Absolut. Und die sind auch das Rückgrat. Ne? Das CO2 aus den Vulkanen brauchen wir auch. Was sie auch machen, ist irrsinnig viel Dreck. Und der sorgt dann für das Global Dimming oder so, wo wir dann plötzlich eine Delle in der Temperaturkurve haben, wenn wir irgendwo ein Ding haben. Und tatsächlich gab es in der Geschichte der Menschheit das größte Sterben, von dem wir schon erzählt haben, vor 252 Millionen Jahren.
Ja.
Das war eine Ausgasung von Lava und es war so eine riesen Eruption. Also den Vulkanausbruch, der uns sozusagen das Klima mal zusammenhaut im Moment, es gibt große Calderas, also wo in der Tiefe sozusagen richtige Glutmogeln sind, also wo wahnsinnig viel Lava sich, zum Beispiel bei Neapel.
Mhm.
Oder im Yosemite-Nationalpark. Ja. Es gibt ein paar so Hotspots, wenn das, Kalifornien ist eher Erdbeben, aber es gibt so Hotspots, wo ganz viel Lava unter der Erde nur darauf wartet, in die Luft zu gehen. Wenn das in die Luft geht, dann haben wir im Moment eine ziemliche Katastrophe.
Die Flegreischen Felder ist so ein Stichwort, oder?
Ja, die. Genau die.
Genau die
könnten. Und das, genau die. Die können in die Luft gehen. Und die sind, und das ist, da weiß man, das kann in den nächsten 10, 15, 20.000 Jahren einfach passieren. Mhm. Aber das können wir nicht steuern.
Und ist das dann gut oder schlecht für uns?
Das ist dann definitiv nicht gut, wenn das in die Luft geht. Aha. Weil das ist definitiv nicht gut. Aber ich kann nicht irgendwas, ich werde nicht mich um irgendwas kümmern, was ich nicht steuern kann. Geht es morgen in die Luft oder vielleicht in 100.000 Jahren? Das lässt sich wirklich nicht abschätzen.
Kann nichts machen.
Und also na, Vulkane haben kurzfristigen Einfluss. Übrigens kühlen sie eher im Moment. Mhm. Weil so viel CO2 ist es nicht. In Summe vielleicht schon, aber das ist ja das Gleichgewicht. Das, was die Vulkane bringen, das fressen die Pflanzen wieder raus.
Mhm.
Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher der Dreck, den sie mitschleudern in große, in die stratosphärische Höhen und es verteilt sich und dann hast du ein Global Dimming und dann hast du ein paar Jahre so eine Temperaturdelle drin. Das ist,
das wäre ja vielleicht eigentlich gar nicht so schlecht. Vielleicht sollten wir uns dann wünschen, dass die großen Vulkane ausbrechen, damit sie die Sonne ein bisschen
abschotten. Ja, da sind wir bei Geoengineering, also dass man versucht, wie kann man die... Das ist ja auch seine Idee, dass man so eine Flotte hat, die immer Dreck in die Stratosphäre reinlässt und so. Das wäre eigentlich leistbar, wäre eine günstige Lösung. Und da könnte man so ein dauerhaftes Dimming machen, ein Global Dimming. Mhm. Weil ein Teil des Anstiegs, den wir jetzt haben, ist ja, weil wir viel sauberere Luft haben.
Mhm.
Das ist ein Teil des Anstiegs.
Okay. Mhm.
Aber die Luft ist halt gesund. Weil die andere ist ungesund.
Nicht so gesund, gell? So Smog und so mag man nicht.
Naja, es ist viel brutaler, als man glaubt. Wir wissen gar nicht, dass die meisten Menschen eigentlich an schlechter Luft sterben.
Ja.
Mhm.
Oft indirekt. Aber Herzinfarkt hat viel mit schlechter Luft manchmal zu tun.
Mhm. Ja, wenn das die Belastung langfristig schlecht ist, dann das summiert sich halt auf Dauer für die Gesundheit.
Mhm.
Ja.
Denke
ich mir,
Ja, der Feinstaub lagert sich. Du atmest immer Feinstaub ein.
Genau, lagert sich in der Lunge ab und.
Im Herzen?
Mhm.
Dann hast du ständig eine kleine Entzündung im Herzen und irgendwann einmal sagt das Herz, jetzt reicht's mal.
Ja, bei der letzten Episode zur Klimageschichte hatten wir ja schon die Dinosaurier und dass es da viel mehr CO2 gab. Wo ist denn das ganze CO2 hin von den Dinosauriern, also von der Zeit von den Dinosauriern? Kann man sich das jetzt so vorstellen, die Pflanzen, die Dinosaurier, die liegen jetzt alle unter der Erde und wir holen das CO2 ja wieder hoch. Das ist ja auch ein Kreislauf. Das ist
eine super Frage. Also es war seit erdgeschichtlich, aber wirklich vor 90 Millionen Jahren besonders viel CO2. Und da war es auch besonders heiß, viel CO2 in der Luft. Wo ist es hin? Das ist die beste Frage. Das CO2 ist in der Erdkruste sozusagen. Was ist passiert? Es gibt eben die Plattenverschiebung. Und irgendwann ist zum Beispiel, haben sich da so vor 100 Millionen Jahren und dann nachher vor allem diese tertiären Faltengebirge gebildet. Ja. Das heißt zum Beispiel eben Himalaya oder die Alpen haben sich aufgetürmt. Weil bei den Himalaya, glaube ich, die indische auf die eurasische Platte und dann schiebt sich das Dach der Welt auf. Das hat es vorher nicht gegeben. Mhm. Was ist passiert? Ihr habt plötzlich eine Riesenoberfläche an Gestein und wir haben schon von Verwitterung gesprochen.
Oh.
Das ganze CO2 wurde über Verwitterung an diesen Gebirgen sozusagen aus dem rausgeholt und dann ist es kühler geworden. Mhm. Und dann sind wir sozusagen, wir leben ja quasi geologisch gesehen in einer Eiszeit. Mhm.
Merkst man.
Also früher war alles flacher. Also man kann sich vorstellen, so die Dinosaurierzeit davor, da war die Erde noch eher flach, da gab es noch nicht so hohe Berge.
Ja.
Und durch die Plattentektonik, durch die Bildung der Alpen, Himalaya-Gebirge,
die sich da frisch aufgetürmt haben.
Da hat sich sehr viel abgelagert in dem Sinn.
Also es ist sozusagen, da musst du dir vorstellen, es ist auch Lava-Gestein, da ist alles nach oben und auf einmal habe ich ganz viel Gestein.
Spannend. Das frei da liegt. Die Oberfläche der Erde vergrößert sich und dann haben wir
das Thema. Die Oberfläche hat sich quasi in die durch den Schmäde, dass man in die dritte Dimension geht, vergrößert. Ja.
Spannend.
Es ist total faszinierend.
Ja. Also
davon geht man jetzt im Moment aus, dass es genauso funktioniert hat. Und aber seitdem sind wir eben in einer Eiszeit drin, quasi planetar gesehen. Das, von Eiszeit spricht man, wenn sozusagen seit 50, 60 Millionen Jahren, aber so eine Größenordnung ist der Südpol gefroren.
Mhm.
Also gibt es Eis am Südpol. Und seit 2,6 Millionen Jahren ist auch der Nordpol vereist.
Mhm.
Das sogenannte Pleistozän. Also seither sind wir sozusagen geologisch gesehen in einer kühlen Phase der Erde, in der wir uns befinden. Aber in diesem Pleistozän gibt es eben Warmzeiten, Kaltzeiten. Also einmal Gletscher hier, einmal Gletscher hier, einmal nicht. Das hat sich immer abgewechselt.
Mhm.
Wahnsinn eigentlich, gell?
Das ist schon heftig.
Also muss ich dann schauen, wann das genau war. Aber ich glaube, es waren etwa 50 Millionen Jahre, dass der Südpol vereist ist.
Ja. Großer Kreislauf, Wahnsinn.
Wahnsinnskreislauf, ja. Und klar, und der jetzige Kreislauf, wie sieht der aus, der vom CO2? Also wir haben einmal die Meere, die CO2 aufnehmen, die Pflanzen, die CO2 aufnehmen.
Ja. Also
und der Mensch, der halt...
Ja, wie
also wir haben irrsinnig viel Kohlenstoff in der Erdkruste gelagert, das wird regelmäßig Plattentektonik aufgeschmolzen, dann kommt es über Vulkane wieder raus. Das ist sozusagen der ganz lang... Jahrtausende, das ist ein ganz super langsamer Kreislauf, aber große Mengen, aber sehr, sehr langsam, der quasi alles überlagert. Dann hast du sozusagen das Leben, das sozusagen die biologische Pumpe, das im Meer abstirbt, runterrieselt in sauerstofffreie Schichten, also das dann ständig in einen Zug von CO2.
Mhm.
Aber worauf wir diesen Kreislauf jetzt sozusagen gestört haben, womit wir ihn wesentlich gestört haben, ist, dass man wie mit einer Spritze, also wir sind da runtergegangen und haben ja, wenn man Erdöl, keine Ahnung, Erdöl ist 200 Millionen Jahre alt. Es gibt auch viel jüngere Erdöle oder 100 Millionen oder so. Aber also wir haben einen Prozess und bis das sozusagen in der Kruste aufgeschmolzen wird und dann wieder nach oben kommt, das dauert ewig langsam. Also. Und wir haben sozusagen Erdöl, wo es 100 Millionen Jahre gebraucht hat, um das zu erzeugen, haben wir in 150 Jahren in die Luft gehabt. Ja, also, das ist, also wir haben ja die leicht erreichbaren Lagerstätten ja alle schon geleert. Nur durch, und hat man gedacht, das geht uns viel früher zur Neige, aber durch neue Technologien wie Fracking und so, kommen wir auch an den letzten Rockzipfel dahin.
Ja.
Das ist das Problem. Also wir haben noch sehr viel, also wir könnten sozusagen über Verbrennung, das, was wir jetzt machen, noch und die Erde noch lange betreiben, die Menschheit. Das ging schon noch, ich weiß nicht wie lange, aber Kohle hält noch relativ lange, auch schon Öl.
Ein paar Jahrhunderte
also,
wahrscheinlich.
Ja, schon ein paar Jahrhunderte. Ja. Gerade Kohle ist hier sehr viel da noch. Also da könnte man, wir könnten uns umbringen mit dem. Ja, ja. Was wir gerade tun.
So sind wir dabei. Shit.
Also aber ich sage immer, ein langsamer Prozess mit dem CO2, wie du sagst, über die Vulkane
den
und
wir
so
massiv beschleunigt haben.
Ja.
Also, ja.
Ja, allein wenn man sich die Größenordnung von den 100, 200 Millionen Jahren versus 105 Milliarden, raus damit.
Ja. Und übrigens ist auch immer so ein Mythos, wo man dann sagt, ja, wenn man sich die Flüsse anschaut, was allein vom Ozean jährlich in die Luft kommt, da ist es nichts, was wir fossil verbrennen. Das stimmt.
Okay.
Das stimmt, aber was die natürlich unterschlagen, das ist immer halb gelogen.
Mhm.
Die Ozeane, das ist ein ständiger Wechselprozess. Die, da geht wahnsinnig viel in die Richtung und wahnsinnig viel wieder rein. Mhm. Und diese beiden Riesenflüsse halten sich ziemlich die Waage.
Okay.
Und da macht dann das Fossile den Unterschied. Also das ist, muss man ja verstehen. Mhm. Die Flüsse sind, die natürlichen Flüsse, der Ozean hat eine riesen Oberfläche. Ne? Mehr als zwei Drittel der Erdoberfläche ist Ozean. Also da passiert wahnsinnig viel. Sobald die Strömung irgendwo ein bisschen wärmer wird, sobald die Sonne reinstrahlt, geht schon wieder ein bisschen CO2 raus. Mhm. In der Nacht kühlt es ab, ja, dann löst sie wieder. Also die Flüsse rein, raus sind irrsinnig groß. Mhm. Aber brutto für netto, eigentlich übers Jahr gesehen, ist das ziemlich null.
Okay.
Und dann kommen aber wir und setzen, und dann macht es sehr wohl was aus.
Ja, dann macht es einen Unterschied.
Also man kann sich das jetzt so vorstellen, das ist wie so eine Waage, die so, aber immer so im Gleichgewicht bleibt.
Ja, ja.
Und dann kommt irgendwann der Mensch und stellt irgendwo auf einer Seite was drauf und irgendwann geht es dann aus dem Gleichgewicht raus.
Ja.
Und durch das, dass eh schon solche Kräfte da sind, gibt es dann eben die Rückkopplung und das passiert halt noch mehr. Ja,
ja, ja. Mhm.
Das Gleichgewicht wird gestört.
Mhm. Ja, einfach mit, um kleine Ursache, große Wirkung. Mhm. Seid ihr schon mal Heißluftballon gefahren?
Leider noch nie.
Ich schon. Cool. Doch, ich bin schon einmal über Vorarlberg.
Du? Das ist ja, ich bin schon ein paar Mal mitgefahren. Mhm. Man sagt, die fahren, sonst verlierst du den Titel als
die
Graf.
Die bewegen sich
Graf
ja
in der Lüfte. Die fahren.
Das ist ja komplett windstill, weil
muss
man sich
da eine Runde zahlen. Da musst du sofort eine Kiste Bier zahlen. Wenn du sagst, sind wir geflogen.
Wir sind geflogen.
Danke, bitte schon. Geht schon, zahlen, du kannst gehen. Ja. Und dann ist die Graf mal wieder getauft nach dem ersten
Genau, Tag, man hat mich getauft. Ich bin Graf. Ich weiß nicht mehr, ich hatte so eine Urkunde.
Und wenn du es nicht zahlen kannst, musst du sofort eine Runde zahlen. Das weißt du.
Oh ja,
ich kann meinen auch nicht mehr. Die geben nämlich absichtlich ganz komplizierte Zahlen, Namen mit 7-teilig, 20-teilig, dass du, wenn du zwei Bier getrunken hast, den nicht mehr erinnern kannst und dann musst du weiterzahlen.
Wirklich. Echt? Genau.
Das sind Hundlinge.
Dann hält sich das bei uns auf.
Das sind Hundlinge.
Mit beiden
Aber wenn du zum Beispiel mit diesem Gasballons fährst, ja, also da tust du ja Sand weg, damit du raufkommst. Hey, das ist ein kleines Schäufelchen. Der Ballon ist genau im Gleichgewicht, der hebt noch nicht ab. Mhm. Und dann tust du ein bisschen Sand drauf und dann hebt er ab.
Krass. Mhm.
Also es geht, da eine kleine Ursache hat eine ganz große Wirkung.
Genau.
Und das ist das, was wir jetzt haben. Also wie die das ist im Grunde, das ist Irrsinn, das geht hin und her und hin, das ist wie, ja, die Waage ist eh schön. Ja?
Mhm.
Und dann tust du da ein bisschen mehr drauf und dann ist das, wenn eine Waage im Gleichgewicht ist, 2 Gramm und dann geht's so.
Genau, das hat einfach eine kleine Wirkung, großer Einfluss.
Ist dann so
unter Umständen, wenn es auf der falschen Seite ist oder wie auch immer.
Ja, quasi ein Keep-Effekt auf der Waage.
Keep-Effekt. Mhm. So kann man sich das auch sehr gut vorstellen, ja. Super. Und gehört mit die Analogie
Danke,
zum
das
Ballon.
Das hast du mir geholfen, jetzt habe ich wieder mal
zum Ballonfahren, das ist natürlich spannend, die Analogie dann, ja.
Ja, ich muss das echt mal machen, dass ich mir das auch besser vorstellen kann.
Ja, mit dem Heißluftballon, da gibt es ein bisschen mehr Feuer und dann geht es rauf.
Ja.
Dann hörst du wieder auf, da kühlt es ab, dann geht es wieder runter, aber da musst du...
Also, und gehst toll, du
darauf.
Krass.
Mhm. Ist cool.
Ich kenne das nur von einem Computerspiel von ganz früher. Meine Schwester und ich haben das immer gespielt.
Aber es gibt sicher irgendwo mal, also ich kann so, ist ein schönes Geburtstag. Ich kenne niemanden.
Mhm.
Ich kenne einen, aber ist egal.
Es ist keine Werbung.
Nein, ich war schon lange nicht mehr. Aber wenn man mal ein lässiges Geburtstagsgeschenk oder so machen will, dann zahl eine Ballonfahrt. Für jemanden, der ein bisschen Mut hat. Es braucht nicht viel Mut, aber nicht der dann nach kommt. Jetzt hat er meinen Fuß verstaucht bei der Landung. Du bist schuld. Aber es ist wirklich, man muss nämlich nicht sportlich sein. Also wenn jetzt Paragliden, dann bist du, aber da bist du nur drin und der fährt mit dir. Und das ist ein schönes Geschenk.
Super gemütlich und klar. Dann, was wollte ich noch sagen, ja.
Ich kann ruhig, sehr gefährlich sein, wenn man es beim falschen Wetter macht.
Aha, ja, klar.
Genau, das wollte ich noch sagen. Man sollte ein Frühaufsteher, eine Frühaufsteherin sein, wenn man das...
Ja, ja.
Weil
schade,
es geht sehr
für mich.
Früh los. Es geht sehr früh los und man baut ja zusammen den Ballon auf. Und ja.
Aber der ist ein Riesenspaß.
Das ist super, ja.
Ja,
das kann okay, dann ausnahmsweise geht das schon mal.
Du stehst da oben wie auf einem Balkon auf 2000 Meter. Das ist so lässig.
Das ist super.
Klingt schon hoch.
Ja, es ist super. Echt.
Schade, wenn man das Geschenk kriegt und dann so nach 10 Metern, nein. Das ist, es könnte mir passieren. Also wäre jetzt auf die Idee gekommen, ist, mir das zu schenken?
Nein,
weiß nicht.
Man fühlt sich sehr sicher. Das ist
doch ein Bungee-Sprung? Oder?
Aus dem Ballon ein Bungee-Sprung.
Kriege ich jetzt schon
Herz. Den würde ich mir nie, das habe ich auch gemacht, nie schenken lassen. Das ist so eine Scheiße.
Oh,
das war jedes Mal so eine Überwindung. Ich habe es gehasst. Also das ist wirklich, bitte nicht.
Okay.
Ja. Aber es gibt Leute, die das süchtig dann
machen. Ist sicher eh geil. Also ich meine, aber danke nein. Lieb, aber danke nein. Aber für dich, du bist so ein Höhenjunkie.
Ja, ja.
Der hängt ja auch immer von irgendwelchen Klettersteigen runter.
Kopf über. Ja, klar, da in Hohenems gibt es ja den ganzen tollen Klettersteig, der Kapf und der Kessi-Klettersteig, die Lauflerschlucht. Und da ist man schon sehr ausgesetzt. Und da kann man
Stockzähne auch schon gesehen?
Ja, also da oben war ich nicht, zwischen Stockzähnen war ich.
Keine Ahnung, wovon ihr redet.
Ja,
worüber ich aber wirklich gerne noch reden wollte, Jetzt kurz nochmal zu unserer Klimazukunft. Also wir haben jetzt viel drüber gesprochen, was CO2 alles beeinflusst, wie das zusammenhängt. Auf was müssen wir uns denn so einstellen, was unsere Zukunft angeht? Es wird ja viele, ja, es wird viele Anpassungen geben müssen, die wir irgendwie tätigen müssen. Ich glaube, wir werden dazu eh nochmal eine eigene Folge machen, aber dass wir das jetzt mal ganz knapp anreißen.
Anpassungen sind dringend notwendig. Also wir sind jetzt auf diesem Pfad mit mehr Regen, mehr Gewittern, auf der gleichen Seite wieder, wieder mehr Trockenheiten. Also das wird sie eher noch intensivieren. Dass wenn was passiert, ist ärger ist als früher. Es hat es früher schon gegeben, aber es ist jetzt öfter. Und es ist, wenn es passiert, sogar ärger. Also das ist ein ziemlicher Anpassungsschritt. Das kostet auch Geld und das macht auch Mühe. Das ist das eine. Das andere ist auch die ganze Biologie um uns herum. Also was Tiere, Pflanzen, die jetzt kommen, Tiere, die verenden, Pflanzen, denen es nicht mehr gut geht, wie die Fichte oder so. Wie bauen wir den Wald so schnell um? Ist eine Riesenherausforderung und richtig, richtig schwer. Ich muss einen Baum jetzt pflanzen, der noch die Frostnächte aushält, die er vielleicht in 80 Jahren, wo gefällt wird, den nimmer hat. Wenn und der aber das Klima dort aushält und das jetzt, das ist ein echter Spagat. Das ist richtig schwierig. Aber wir müssen mit einem teureren Leben zurechtkommen, weil ich glaube, Lebensmittel können, ist ja weltweit ein Problem. Und wenn man schlechtere Ernten hat, dann entsteht der Druck natürlich, hoffentlich kriegen wir noch genug zu essen, aber das wird mit Sicherheit teurer sein. Also da kommt noch sehr, sehr viel auf uns zu. Wie gesagt, da müssen wir wirklich eine eigene große großen Podcast drüber machen.
Ja,
oder zwei, drei.
Ja, da gibt es
sehr, sehr umfangreich das Thema, was alles passieren kann und wo es hingehen kann und oder was wir für Chancen haben. Ja.
Und da rede ich noch nicht von Migration, wenn es sehr heiß wird, dass das aus den heißen, das ist eigentlich eines der Hauptprobleme, dass aus diesen Todeszonen, die sich bilden, die Menschen abwandern. Und dann natürlich ein Druck von außen entsteht.
Ja. Genau, und das ist ja oft mal das Argument von vielen, bei uns wird es ja wärmer, das ist ja super toll, gut.
Kann man ja viele coole Sachen anpflanzen, endlich.
Kann man mehr anpflanzen, können baden gehen und. Aber dass das dann natürlich in anderen Regionen der Erde nochmal viel heißer wird oder andere Unwetter sind, das Wirtschaftsflüchtlinge, nennt man Wirtschaftsflüchtlinge, weil sie einfach nicht mehr überleben können.
Ja, weil sie nicht mehr wirtschaften können. Man muss gar nicht nach Indien gehen. Ne? Das reicht ja, wenn Süditalien oder die Iberische Halbinsel mehr oder weniger zur Sahara wird. Und das ist der Weg dazu im Moment, den wir beschreiten.
Du hast ja zu Anfang gesagt, dass 50% der Olivenernte schon weggefallen ist.
Letztes Jahr war besonders, der ganze Mittelmeerraum war so überhitzt, dass die Olivenernte ganz schlecht war. Ja. 50% Einbruch und ein Grundnahrungsmittel geht so nach oben. Das sind die Sachen, die jetzt anstehen und die wir ernst nehmen müssen. Deswegen, und es kann noch schlimmer, und wie schlimm es wird, das haben wir immer noch in der Hand, das ist das Glück.
Noch haben wir die Möglichkeit.
Ja,
passt. Dann machen wir auch darüber mal noch eine Folge. Was haben wir noch in der Hand? Wo können wir noch und wo müssen wir noch uns draufstürzen? Genau. Ja gut, dann haben wir CO2 hoffentlich so gut wie verstanden.
Ich hoffe es, ja.
Sonst schaut es euch halt 5-mal an, Leute. Stellt uns natürlich Fragen, wo wir vielleicht irgendwas zu kompliziert erklärt haben oder so. Kann ja immer sein. Man kann es vielleicht in anderen Worten nochmal versuchen. Genau. Ja. Also bitte, wenn ihr was nicht verstanden habt, sagt es bitte Bescheid. Oder wenn ihr nochmal eine andere Argumentation braucht, weil der Onkel Herbert es nicht verstanden hat. Der arme Onkel Herbert. Sicher netter Typ. Aber vielleicht hat er es einfach nicht verstanden. Ja? Also bitte kommentiert drunter, schreibt uns, wo auch immer ihr wollt. Dann klären wir das.
Sehr gerne,
Sonst vielen Dank nochmal dir, Andreas, fürs Wiederkommen.
Gern geschehen. Danke fürs Einladen, ihr zwei.
Wir überlegen uns was fürs nächste Mal.
Darfst aber die nehme ich jetzt natürlich mit, gell?
Kannst du gerne was mitnehmen?
Nein, aber sie sind köstlich. Ganz liebe Grüße der Renate. Sie ist am goldrichtigen Weg.
Absolut.
Wir richten ihr das aus, gell? Da freut sie sich sehr.
Ja, danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen und hören uns nächstes Mal wieder.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.